Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Magischer Orient ins Leben gerufen. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir Ihnen heute hier ganz frisch ein Buch präsentieren können, das am Montag bei uns ins Haus gekommen ist. Und dazu zwei Autorinnen, die an dem Buch beteiligt sind. Ich darf sie erst mal vorstellen, bevor ich dann noch kurz zu dem Buch was sage. Und zwar von Ihnen aus gesehen auf der rechten Seite darf ich begrüßen Jacqueline Montemuri, geboren in Sachsen, also hier in der Nähe, und zwar aufgewachsen in Karl-Mays Geburtsstadt in der Nähe von Hohenstein-Ernsthal. Sie ist aber dann mit den Eltern 1982 nach Dorsten übergesiedelt und lebt heute in Velbert in Nordrhein-Westfalen. Ich darf zitieren einen Satz aus ihrer Internetseite: Ich schreibe Bücher, weil ich mir gern interessante Charaktere ausdenke und mit ihnen meine Leser in fantastische und zukünftige Welten entführen lasse. Interessanterweise hat sie, sicherlich als eine von wenigen Frauen, Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Mit Diplomabschluss ist er höher. Und hat auch einen Debütroman geschrieben, Magankopie. Entschuldigung, das habe ich hier ganz schlecht geschrieben. Und dafür und für einige Sachen ist sie schon für einige Literaturpreise nominiert worden. Ja, auf der anderen Seite, von Ihnen auf der linken Seite, Frau Tanja Kinkel. Eigentlich trage ich jetzt Eulen nach Athen, aber trotzdem seien mir zwei, drei Sätze zu ihr gestattet. Vor allem mit ganz großer Freude darf ich ihre Geburtsstadt nennen, das ist nämlich auch meine. Und wie wir uns beide einig sind, eine der schönsten Städte der Welt, nämlich geboren in Bamberg. Und heute lebt sie in München. Sie hat bereits mit 8 Jahren erste Geschichten geschrieben, mit 18 erste Preise in der Literatur eingeheimst und dann ein Studium der Germanistik, Theater- und Kommunikationswissenschaft absolviert und mit der Promotion abgeschlossen. Und 1990 kam bereits ihr erster großer Roman auf den Markt und 1993 der vielleicht bekannteste aus ihrer Reihe, und ich habe ihn auch gelesen mit größtem Vergnügen, sehr lesenswert, der Puppenspieler, der 2017 auch im Fernsehen um Weihnachten rum zu sehen war. Ihr letzter großer Roman ist Grimms Morde und ich glaube, es ist noch lange nicht Schluss. Es wird sicherlich weitergehen mit weiteren historischen Romanen. Sie ist übrigens auch Organisatorin, ist gerade zu Ende gegangen, der Bamberger Literaturtage und engagiert sich auch in anderen Sachen sehr vielfältig. Sie ist großer Karl-May-Fan, wie ich weiß, das freut uns sehr. Sie ist auch Fantasy- und Fantastik-Fan und hat ja schon ein paar Heroden mitgeschrieben. Also auch, wir haben hier zwei Damen, die sehr Fantasy-affin sind. Und wir sind sehr, sehr froh, dass beide beteiligt sind an dem Buch, das ich jetzt mal hochhalten darf. Sklavin und Königin aus der Reihe eben Karl Mays Magischer Orient. Und das ist ein Episodenroman. Insgesamt sind 6 Autoren beteiligt. 4 haben den Hauptteil geschrieben. Thomas Leblanc, der Spiritus Rector dieser Ausgabe, hat den Prolog geschrieben. Tanja Kinkel hat den Epilog geschrieben. Und Alexander Röther, Herr Schneidewind und Herr Burgdorf und Jacqueline Montemori haben die Hauptgeschichte geschrieben und das ist wirklich auch etwas Besonderes, lassen sich verzaubern. Ich war sehr skeptisch und bin ganz begeistert, wie das wirklich zusammenpasst, weil die Absprache eben sehr gut war zwischen den Autoren und ich bin natürlich ganz ernsthaft, ich bin nämlich eigentlich, muss ich gestehen, bisher kein großer Fantasy-Leser, aber dieses Buch könnte dazu helfen, es doch zu werden. Ja, ansonsten darf ich Ihnen viel Spaß wünschen bei Frauen, Fantasy und Karl May als Autorin auf den Spuren von Cara Benemsi mit Tanja Kinkel und Jacqueline Montemore. Danke.
Also Jacqueline, du hast ja mit Karl May gemeinsam, dass ihr beide am gleichen Ort zur Welt gekommen seid. Wie war das? Bei uns in Bamberg, ich stamme ja aus Bamberg, gab es einen starken Karl-May-Bezug dadurch, dass der Verlag dort war, aber es muss nochmal ein ganz anderes Gefühl sein, dort geboren zu sein. Du kennst dich ja wirklich in seiner Heimat aus. Hat für Karl May für dich eine Rolle gespielt, als du noch ein Kind warst?
Also zunächst, als ich noch ein Kind war, hat er eigentlich keine große Rolle gespielt, weil damals war diese Gegend ja noch die DDR und da war der Karl May eben eher so ein verpönter Schriftsteller. Mhm. Erst später, als wir 1982 in den Westen übergesiedelt sind, da hat Karl May dann eine Rolle gespielt, weil meine Oma mir dann immer regelmäßig diese grünen Karl May-Ausgaben geschenkt hat. Und da bin ich dann erst auf Karl May wirklich aufmerksam geworden. Obwohl er ja eigentlich aus der Gegend stammte, wo ich auch herkomme.
Also bei mir war es so, mein Großvater und mein Vater waren begeisterte Karl-May-Leser. Das heißt, ich habe Winnetou 1, nachdem ich gleich lesen konnte, angefangen. Das war der erste Roman, den ich je gelesen habe in der ersten Klasse, weil ich die Geschichten vorher mündlich gehört hatte. Und die erste Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, war im Prinzip Karl-May inspiriert. Da ging es, habe ich so geschrieben, als ich 8 war, da ging es um einen kleinen Jungen namens Josef, der sich bei seinen Hausaufgaben unsäglich langweilt, einschläft und dann im Wilden Westen wieder aufwacht und Abenteuer mit den Indianern erlebt. Magst du die Orient- oder die Winnetou-Romane lieber? Hast du da Vorlieben?
Ich habe da jetzt gar nicht so wirklich Vorlieben gehabt, aber ja, meistens ist es ja so, dass man sich dann mehr zu dem Winnetou hingezogen fühlt. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt an dieser Reihe mitgewirkt habe, habe ich mich halt sehr mit diesen Orient-Zyklus auch beschäftigt wieder. Und und habe da auch mich mehr mal wieder mit dem Leben von Karl May beschäftigt. Dadurch, dass ich bei diesen Kurzgeschichten schon mitgemacht habe. Und das war halt sehr interessant zu sehen, dass eben Karl May sich zwar die Sachen ausgedacht hatte, aber er war ja nachträglich dann doch nochmal dort und war auch im Orient. Und eine dieser Kurzgeschichten, die ich in dieser Anthologie hatte, handelt halt auch von seinem wahren Leben, also von seinem wahren Aufenthalt dort im Orient.
Da sollten wir noch dazu sagen, es hat in dieser Reihe Karl Mays Magischer Orient auch ein Band von Kurzgeschichten gegeben, zu dem wir auch beide Kurzgeschichten beigetragen haben. Die sind sowohl im Orient als auch im Wilden Westen angesiedelt und bieten eben auch eine Mischung aus May Figuren und Fantasy, wo wir schon mal ausprobiert haben, wie sich diese zwei Sachen vertragen. Du hast ja gerade erwähnt, dass Karl May geschrieben hat über Gegenden, die er gar nicht kannte. Mhm. Er hatte ja erst ein sehr, sehr hartes Leben als junger Mann. Er hat sich also in den Orient und den Westen reingedacht, wie wir uns heute eben in fantastische Welten hineindenken. Schon deswegen dachte ich mir, dass Fantasy und Karl May eine gute Idee wäre, denn für ihn war das gleichzeitig eine Flucht und eine Antwort auf seine Realität, würde ich sagen. Würdest du es auch so sehen?
Ja, ich denke, das war auch wirklich so. Weil der hatte ja, wie du schon sagtest, ein schweres Leben gehabt, wurde ja auch eingesperrt und hat eine gewisse Zeit im Gefängnis verbracht. Und dort hat er sich ja dann auch wahrscheinlich, weil er vielleicht dort auch eingesperrt war, schon erste Ideen gesammelt, die er dann später mal aufschreiben wollte.
Also er hat praktisch eine fantastische Welt für sich erschaffen, um der realen Welt zu entkommen, könnte man sagen. Also als Herr Schmidt, der Verleger, den Sie gerade vorhin gesehen haben, uns dieses Projekt zusammen mit Thomas Leblanc vorgestellt hat, war mein Gedanke, warum eigentlich nicht früher? Weil, wie gesagt, für mich hat May und Fantasy durchaus einiges gemeinsam. Andererseits ist es aber so, dass natürlich die Mai-Ton-Romane einen ganz spezifischen Ton haben. Sprich, die meisten sind in der Ich-Form geschrieben. Bei den Wildwest-Romanen erzählt er als Old Shatterhand, bei den Orient-Romanen als Kara Benemsi und bei diesem Roman ist das auch so. Der ist in der Ich-Form geschrieben. War das für dich eine extra Herausforderung, diese Stimme zu treffen, nachzumachen, als Kara Benemsi zu schreiben?
Ja, das war zunächst erstmal eine Herausforderung. Ich habe mich also praktisch nochmal eingelesen, habe nochmal ein paar Passagen aus dem Orient-Zyklus gelesen, um praktisch die Stimmung und auch die Art, wie er geschrieben hat, nochmal aufzunehmen und das dann praktisch in meine Art zu schreiben umzuwandeln. Also wir haben natürlich jeder trotzdem eine spezifische Art zu schreiben, aber wir haben natürlich versucht, das irgendwie im Sinne von seiner Art zu schreiben weiterzuführen. Und wie war das bei dir? Hast du dich da sehr darauf einlassen müssen?
Also das war für mich besonders deswegen eine große Herausforderung, weil ja eine der Vorgaben, die wir beide hatten, war, Am Schluss des Romans sollte eine von unseren weiblichen Hauptfiguren eine bestimmte Entscheidung treffen. Es war uns überlassen, das heißt Jacqueline überlassen, welche. Und die Herausforderung für mich war, die mir gestellt wurde, in meinem Epilog sollte ich diese Entscheidung umdrehen. Aber auf eine Weise, die total zu der Charakterisierung dieser Figur passt, dieser Frau. Und ich dachte, okay, wie mache ich das jetzt, so dass das emotional logisch ist? Und vor allem, wie soll das aus Sicht von dem männlichen Ich-Erzähler gemacht werden und gleichzeitig die Frau ergründen? Also das war eine echte Herausforderung. Du weißt ja, wie ich sie gelöst habe. Und das war ein bisschen ein erzählerischer Kunstgriff, aber die Form ist gewahrt, nur mit einem bestimmten Dreh. Das bringt mich jetzt auf das Nächste. Unser Roman, das heißt dein Roman und mein Epilog, hat ja zwar Kara Benemsi, Hatschi Halef Omar. Ich muss auch sagen, in den alten Karl-May-Romanen ist Halef meine Lieblingsfigur. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Ja, ich finde den auch sehr nett und witzig.
Ja, also da diese Figuren tauchen auf, aber eben auch neue Figuren. Und wir haben mehrere, nicht nur eine, sondern mehrere weibliche Hauptfiguren, nämlich Maike, Makeda und Sefu.
Ja.
Ich denke mal, wenn irgendjemand hier schon mal einen Karl-May-Roman gelesen hat, sind vielleicht die weiblichen Figuren nicht das, was er oder sie im Gedächtnis behalten hat. Sprich, das war schon eine ziemliche Neuerung. Es gibt natürlich interessante Frauenfiguren, auch bei Karl-May, bei den Orient-Romanen, Mara Durimenez zum Beispiel. Aber aus sie dreidimensional zu schreiben, aus ihrer Perspektive und vor allem nicht nur eine vorkommen zu lassen, das war dann ziemlich neu. Du hast ja die Aufgabe gehabt, diese Geschichte Sklavin und Königin zu ihrem Höhepunkt zu bringen. Du hast Marike als eine zentrale Figur gehabt. Ich kann dir sagen, was ich schon im Vorfeld an Marike interessant fand, als uns nur die Skizze für den Roman vorlag, nämlich, dass sie jemand ist, der Sklaverei hinter sich hat, sich aus der Sklaverei befreit wurde, aber dann eben versucht, damit fertig zu werden auf eine proaktive Art, die gleichzeitig aber auch aus ihrer Verletztheit geboren ist. Sprich, das ist keine harmonische Figur, die danach weitermachen kann, wie sie vorher gemacht hat, sondern sie will sich ja explizit rächen.
Ja,
genau. War das etwas, was dich gereizt hat an dieser weiblichen Hauptfigur?
Ja, also im Grunde sind ja beide, auch die Königin von Saba und eben auch die Mareike, beides eben Figuren, die ihre guten, sage ich mal, und ihre nicht so guten Seiten haben. Das ist ja im normalen Leben auch so. Kein Mensch ist nur gut oder nur schlecht. Und das hatte mich eigentlich wirklich daran gereizt, dass das jetzt kein Roman ist, wo sich dann hinterher alles in Wohlgefallen auflöst, sondern dass eben die Mareike versucht, auch mit Mitteln, die wir vielleicht jetzt gar nicht so ethisch richtig finden würden, sich an den Sklavenhändlern zu rächen.
Das war übrigens auch ein guter Gegensatz zu Kara Benemsi als Erzähler, der ja Rache strikt ablehnt. Aber wir haben jetzt in dem Roman eine zentrale Figur, die genauso wichtig wie er für den Roman ist, die sagt, nein, das ist mir egal, was du da sagst. Ich will mich rächen, ich habe diese Hassgefühle. Du hast nicht 3 Jahre als Sklavin verbracht, ich habe das. Und andererseits ist sie aber nicht die Schurkin, die sie in früheren Romanen gewesen wäre. Und selbst die Königin von Saba, die zuerst durchaus so rüberkommen kann, als wäre sie die große Gegnerin des Romans, hat ja auch mehrere Dimensionen.
Genau. Also die Königin von Saba hat auch ihre Motive, sag ich mal, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber sie hat halt auch ihre Motive, die nachvollziehbar sind, warum sie dies oder jenes tut, warum sie vielleicht auch Sachen tut, die wir jetzt als böse ansehen würden. Und ja, also diese Figuren, auch die Sefu, das ist also die...
das ist die dritte Figur.
Die dritte.
Das fand ich auch deinen urpersönlichsten Beitrag, weil ich glaube, Sefu war nicht erwähnt in den Vorgaben, die wir für diese Geschichte hatten. Ich glaube, ein Problem bei Romanen ist immer, wenn nur eine weibliche Hauptfigur oder auch nur zwei vorkommen. Es gibt da etwas, was sich für Filme betrachtet, der Bechdel-Test nennt. Sprich, kommt in einem Film mehr als eine weibliche Figur mit Dialog vor? Zweitens, haben diese zwei Frauen auch Dialog miteinander? Und drittens, sprechen sie über etwas anderes als einen Mann? Mhm. Und bei deinem Roman kann ich sagen, ja, es kommen nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern drei zentrale Frauenfiguren vor. Und nein, die sehr scharfen Auseinandersetzungen, die es zwischen ihnen gibt, gehen nicht um einen Mann.
Ja.
Obwohl natürlich ja ein männlicher Ich-Erzähler da ist, genau. Aber der Konflikt zwischen diesen drei Frauen, der dreht sich um ganz andere Dinge und das fand ich auch eine tolle Konstellation. Wie bist du auf die Idee gekommen, diesen zwei Figuren, also Mareike, der ehemaligen Sklavin, und Makeda, der Königin von Saba, die viele tausend Jahre alt ist und deswegen auch ein paar sehr verstörende Ansichten hat, die sich in ihr gebildet haben und auch Ziele, mit denen wir nicht einverstanden sein können. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu diesen zwei weiblichen Hauptfiguren noch eine dritte, nämlich Sefu, hinzuzufügen?
Also ich hatte das erst auch gar nicht so geplant, sondern das hat sich eigentlich so beim Schreiben dann so entwickelt. Das war praktisch so wie das Zünglein an der Waage zwischen den zwei Figuren, also die Sefu. Die war praktisch so ein bisschen der Ausgleich zwischen der Makeda und der Mareike dann.
Sollten noch sagen, Sefu ist die Anführerin der im Prinzip der Armee von Saba, ja, genau. Könnte man es vereinfacht sagen. Ja,
der Leibgarde.
Der Leibgarde. Ja. Sie ist sozusagen die Chefgeneralin, / Leibwächterin im Land und ist genau wie Makeda selbst viele tausend Jahre schon alt. Sie hat aber, was Makedas Ziel betrifft, eine ganz andere Ansicht dazu. Genau. Makeda sucht nämlich eine Nachfolgerin und Sefu will alles, nur nicht, dass ihre Königin durch eine Wildfremde ersetzt wird.
Genau.
Das hat mich auch interessiert, die Frage, was ist eigentlich Loyalität? Und ich finde, das ist unabhängig von Fantasy ja auch hier und jetzt die große Frage. Bist du deinen Idealen treu oder einer Person, für die du sehr viel empfindest? Und es ist ja so, dass Sefu nicht nur ihre Königin respektiert, sondern sie liebt, aber sie ist absolut nicht einverstanden mit dem, was Makeda da tut.
Genau.
Also das ist ein für mich sehr, sehr menschlich aufwühlender Konflikt, der mich auch als Leserin, als ich dein Manuskript zum ersten Mal zu sehen bekam, am meisten mit auch gepackt hat. Wir haben also jede der drei Frauen in einem Dilemma. Bei Mareike ist es so, sie muss sich auch entscheiden, nachdem sie dieses Ziel hatte, nicht nur dem Sklavenhandel, dem sie selbst zum Opfer gefallen ist, aufzuhalten, sondern sich an Sklavenhändlern zu rächen, was ja zwei Paar Stiefel sind. Das scheint jetzt auf einmal möglich zu sein durch die Macht der Königin von Saba. Mhm. Aber wie weit will sie gehen? Wie weit kann man mit Rache gehen, ohne sich selbst zu verlieren? Makeda, die Königin, hat schon viele tausend Jahre in diesem Amt hinter sich und sie will etwas anderes. Ich werde jetzt nicht rein, weil das zu spoilerisch wäre, warum sie ihre Macht abgeben will, aber sie hat einen sehr guten Grund dafür und sie braucht eine Nachfolgerin. Sefu will absolut nicht, dass ihre Königin einer wildfremden Frau das gemeinsame Land anvertraut. Denn was weiß denn eine Fremde von Saba auch? Und Sefu ist eben nicht nur der Königin verantwortlich, sondern auch ihrem Volk. Also das sind drei verschiedene Ziele, drei verschiedene Frauen und der Kern des Romans, könnte man sagen.
Ja, da kann man auch so ein bisschen die Loyalität gegenüber der Person oder eben des Amtes.
Mhm. Was ist wichtiger?
Genau, was ist wichtiger? Also dieser Konflikt, den sie da auch dann hat.
Hattest du beim Schreiben irgendwelche Präferenzen oder hast du als Autorin sozusagen wie bei Kindern für alle drei Frauen gleich empfunden oder hast du einen Liebling unter ihnen?
Ja, also ich hatte schon einen Liebling, also Sefu war schon definitiv mein Liebling, aber es war ja auch so gesehen mein Baby, was ich da praktisch reingebracht habe, weil die Mareike war mir ja vorgegeben und die Makeda war zwar auch vorgegeben, die konnte ich aber noch selbst entwickeln, weil sie halt in dieser Episode das erste Mal auftauchte. Aber die Sefu hat sich praktisch so ein bisschen verselbstständigt und hat sich beim Schreiben praktisch selbst ergeben dann.
Ich kann auch sagen, als ich dann eben die Aufgabe hatte mit dem Epilog und ich hatte keine andere Vorgabe als die zentrale Entscheidung, die Mareike trifft, umzukehren, aber eben der Charakterisierung treu zu sein. Sonst hatte ich keine Vorgabe. Also ich hatte das Manuskript von Jacqueline gelesen und habe gesagt, also ich muss nicht nur Mareikes Geschichte beenden, sondern ich muss auch Sefus Geschichte beenden. Das kann nicht sein, dass wir von Sefo nichts mehr hören, und deswegen spielt auch Sefo in meinem Epilog eine sehr wichtige Rolle. Jetzt frage ich dich mal, es muss ja als Autorin, kann das doch auch irgendwo nerven, wenn du weißt, dass alles, worauf du deine Figuren hinführst, dann im Epilog nochmal umgekehrt wird, weil da bist du ja vorgewarnt worden. Mhm. Ne? Was hast du gedacht, als du meinen Epilog gelesen hast?
Also ich fand ihn erstmal gut gelungen, muss ich sagen. Und es hat mich auch nicht irgendwie belastet, dass alles wieder umgekehrt wurde. Wie gesagt, ich wurde ja vorgewarnt. Ich fand das eher spannend. Ich wusste ja auch noch nicht, was kommen wird. Deswegen fand ich es eher spannend zu schauen, wie du damit umgehst und was du denn da jetzt, wie du das umdrehen würdest. Mhm. Also ich fand es spannend.
Und du fandest auch im Einklang mit Mareike, Makeda und Sefo, so ja, wie du sie geschildert
genau.
hattest.
Genau, also ich fand das schon sehr gut im Einklang damit, genau. Mhm.
Jetzt die Frage, einerseits Karl-May-Welt, andererseits Fantasy. Hast du da abwägen müssen, wie viel Fantastik bringst du herein? Also was für Magie sollte verwendet werden und welche nicht? Wie hast du da die Balance gehalten?
Ja, also schon allein der Grund, dass praktisch jetzt drei Frauen die Hauptrolle spielten, ich aber aus der Ich-Form, also aus dem, ich habe ja in der Ich-Form von Kara Ben-Nemsi geschrieben, musste ich schon ein gewisses Fantasy-Element reinbringen, was ich jetzt nicht verraten möchte, aber der Kara Ben-Nemsi, das soll ja auch ein bisschen spannend sein, Sie können ja den Roman dann gerne lesen, schreibt ja praktisch über Sachen in der Ich-Form, die ja jetzt ja gar nicht alle, wenn man es sich richtig überlegt, erleben kann. Weil sonst müsste er ja die ganze Zeit gucken, was die Damen da untereinander
haben. Er ist ja nicht allwissend,
haben.
Er ist nach genau, wie vor ein normaler Mensch, ohne ja. übernatürliche Kräfte, genau. sagt man vielleicht dazu.
Aber trotzdem durch einen gewissen Fantasy-Trick konnte ich das so machen, dass der eben dann doch mitbekommt, was denn zwischen den Frauen so passiert und was die so ausdiskutieren.
Ich habe versucht, auch Kara Ben-Nemsi querstrich unseren Autor Karl May in dem Epilog etwas spezifisch für ihn tun zu lassen, denn er macht ja in deiner Geschichte auch die zu spoilerisch wir können es nicht schildern, ohne zu spoilern, er macht ja auch eine Entwicklung durch, genau. durch diesen spezifischen Dreh, die schon ganz schön hart für ihn ist. Und ich dachte, darauf muss er im Epilog auch noch reagieren, denn der Mann ist nicht übernatürlich. Das war eine der reizvollen Sachen bei dieser ganzen Karl-May- und Fantasy-Reihe, denn er ist ein großer Skeptiker. Er glaubt ja zum Beginn bei dem ersten Roman von Alexander Röder absolut nicht daran, dass es sowas wie Magie überhaupt gibt. Und es ist hart für ihn, das zu akzeptieren, nachdem er ein paar Beweise da sieht. Und er bleibt auch weiter sozusagen, er ist Scully und alle anderen sind Mulder, um einen Akte X-Vergleich zu gebrauchen. Ja, und für so jemanden die ganze Zeit damit konfrontiert zu werden, es gibt diese fantastischen Elemente, die ich nicht kontrollieren kann. Ich versuche aber trotzdem weiter meinen ethischen Idealen treu zu bleiben und die Realität so zu verstehen, wie ich das immer getan habe. Es ist eine schwierige Aufgabe. Ich muss auch sagen, diese alte Figur Kara Ben-Nemsi kam mir dadurch durch diesen Konflikt näher. Ging es dir auch so, den er da hat?
Genau. Ja, also man hat ihn ja eigentlich beim Karl May selber mehr so als den Superhelden kennengelernt. Da hat er ja kaum Schwächen gezeigt. Mhm. Bei uns ist es auch so, dass er auch mal Schwächen zeigen kann oder auch mal sagen kann, dass er jetzt frustriert ist oder sowas. Das hat er ja jetzt beim richtigen Karl May nicht gemacht.
Wobei natürlich Karl May jetzt nicht die Erzählerfigur, sondern der reale Karl May natürlich nicht nur Schwächen hatte, sondern der Mann, muss man sich vorstellen, war als kleines Kind blind. Er war in eine bitterarme Familie reingeboren. Er hatte einen Alkoholiker als Vater. Er wurde geprügelt. Er hat sich selbst als Kind in Räuberwelten hinein gewünscht und hat als Erwachsener, er sollte zuerst Hilfslehrer, dann Lehrer werden, hat durch den Klau einer Kerze im Prinzip eine kriminelle Laufbahn begonnen, weil es überhaupt keine Gnade im wilhelminischen Deutschland gab. Also es sah für ihn so aus, als ob sein Leben eine Katastrophe ist, und durch das Bücherschreiben, durch die Fantasie konnte er sich daraus retten, und das hat für mich Karl May auch als Autor immer sympathisch gemacht, dass er sich aus dieser wilhelminischen Misere durch seine Fantasie rausholen konnte. Mhm. Und ich hoffe mal, er hätte mit einem Zug Belustigung vielleicht, aber auch mit einem Zug Respekt gesehen, dass wir weiter in seinen Welten spielen und uns eigene Geschichten dort ausdenken. Abschließend vielleicht noch, würdest du sagen, dass man diesen Roman, obwohl er ja der vierte in dieser Reihe ist, auch
der fünfte, der fünfte,
auch als Einstieg wählen kann? Oder denkst du, man sollte die anderen Romane zuerst lesen? Denn ich muss ja sagen, ich habe ja bei Karl May, bei den klassischen 72 Romanen, schon die Meinung, dass man mit verschiedenen Büchern einsteigen kann. Mhm. Es ist eine Freude, dann die anderen auch zu lesen, aber man muss nicht unbedingt mit einem bestimmten anfangen. Würdest du sagen, das ist bei unserem Buch auch so?
Also ich würde sagen, dass man den auch erstmal als Einstieg lesen kann, weil er führt jetzt nicht die ersten vier Bände direkt fort. Klar tauchen Figuren auf und vielleicht werden auch Bezüge sein, aber man kann das als Einstieg nehmen, um in die Reihe sich einzulesen. Wenn man natürlich dann die anderen Bücher lesen will, dann empfehle ich natürlich, dass man den ersten Band zuerst liest, weil die dann doch zusammenhängen.
Ja, aber dieser Roman, der beginnt praktisch auch wieder eine neue Geschichte, die er in sich abschließt. Ja. Auch Mareike, die Figur, von der wir jetzt schon ein bisschen erzählt haben, wird erst im Prolog dieses Romans eingeführt und ihre Geschichte ist sozusagen die überspannende Story in diesem Roman. Abschließend noch eine Sache, wenn jemand gerade seine eigene persönliche Leseliste schon voll hat und denkt, ja, das klingt ja ganz gut, aber ich will erstmal was Kürzeres, weil ich schon den gesammelten George R. R. Martin lesen muss mit vielen tausend Seiten, dann würde ich das Buch Auf fantastischen Faden empfehlen. Das ist dieser Kurzgeschichtenband, den wir zu Anfang erwähnt haben. Jede der Kurzgeschichten steht für sich. Sie sind ebenfalls Mai und Fantasy. Und wenn ihr da mal eintauchen wollt, um auszuprobieren, liegt mir das eigentlich, auch wenn ich noch nicht Karl May gelesen habe, aber Fantasy mag, oder umgekehrt, wenn ich Karl May gelesen habe und noch keine Fantasy, dann würde ich sagen, auch dieser Kurzgeschichtenband ist ein guter Einstieg, um mal festzustellen, wie funktioniert das für mich, und außerdem kann ich diese Geschichten, die eine oder andere, nur innerhalb von 8 Seiten lesen und nicht von 1000 oder, was das betrifft, 200.
Ja.
Also, Dankeschön.
Dankeschön auch.
Für eure Aufmerksamkeit. Wir gehen jetzt hier hinter die Kulissen, und wenn ihr neugierig geworden seid, wie gesagt, das Buch ist ein guter Einstieg, wir signieren es dann hinten für euch.
Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Tanja Kinkel und Jacqueline Montemori. Es wurde gerade gesagt, also es gibt auch die Bücher zu erwerben, wer kann sie sich signieren lassen, und auch, wenn Sie erstmal eine Leseprobe reinschauen wollen, gäbe es auch, Sie können erstmal reinlesen, aber das Buch ist natürlich noch tausendmal besser. Und ich darf auch noch hinweisen, morgen früh um 10 gibt es eine weitere Veranstaltung zu dem Buch. Ein weiterer Autor, Alexander Röder, wird ein Stück aus diesem Buch lesen. Also vielleicht haben Sie Zeit und Lust, das Buch noch mehr kennenzulernen. Aber nochmals herzlichen Dank und viel Spaß noch auf der Buchmesse.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.